als die FAZ einen Vierspalter gemacht hat über den demografischen Wandel und dass die Firmen Probleme haben. Und Ziel Abig macht TikTok dagegen. Die FAZ hat dann so die alten Motzknochen im Unternehmen verstummen lassen, weil die hast du natürlich immer. Die sagen, haben wir noch nie gemacht, bringt ja nichts, ist ja alles scheiße.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Unser Thema Mut und Medienmacht. Mein Name ist Stefan Lingner. Heute zu Gast Rainer Grill. Er ist PR-Chef von Ziel Abeck, einem Hidden Champion, der längst kein Geheimtipp mehr ist. Millionen Reichweite auf TikTok, E-Sports-Turniere mit internationalem Publikum und ein Auftritt auf der OMR-Bühne. Über all das wurde schon viel berichtet. Heute geht es nicht nur um diese Schlagzeilen, heute geht es um den Menschen dahinter. Was treibt Rainer Grill an? Wie geht er mit Widerstand um, intern wie extern? Wie ist seine Sicht auf die Rolle von PR im Wandel? Und wie schafft er es, inmitten von Industriehallen, Algorithmen und Alltagsstress die Freude am Wandel zu bewahren? Bühne frei für einen echten Pionier im B2B-Marketing mit Haltung, Humor und seiner ganz eigenen Form von Kommunikationsmut. Servus Rainer, herzlich willkommen hier bei uns im Lingner Lab.
Hallo Stefan, danke für die voluminöse und vollmundige Einleitung. Da werde ich gleich 10 Zentimeter größer und kann dir fast in die Augen gucken.
Okay, das freut mich. Genau, vielleicht stellst du dich ganz kurz unseren Hörern vor.
Ja, also ich heiße Rainer Grill, bin 58 Jahre alt, mache Öffentlichkeitsarbeit für einen Ventilatoren- und Motorenhersteller Ziel Abeck in Künzelsau. Wir machen so rund 900 Millionen Euro Umsatz im Unternehmen, sind klassisches deutsches Industrieunternehmen, so ein Zulieferer. Das Problem ist, als Zulieferer, dich kennt keiner. Jeder, der am Aufzug fährt, weiß nicht, dass wir als Motor hinter den Kulissen sind. Und auch, dass wir eben Gebäude klimatisieren, Operationssäle irgendwo reinhalten. Das ist das Problem als Zulieferer und das setzt halt an, wenn du Öffentlichkeitsarbeit machst und du willst jemanden dazu bringen, dass er sich in der Firma bewirbt, dann muss er erstmal wissen, dass es die Firma gibt und das ist mein Job. Und solange noch irgendjemand das Wort Hidden vor Champion setzt, habe ich alles falsch gemacht und ich höre es fast jeden Tag, dass ich mir Hidden Champion sitze.
Hier in der Region gibt's ja ganz viele, deswegen erwähne ich es natürlich, können wir nachher auch noch mal ein bisschen auf die Region gucken. Aber jetzt als Einstiegsfrage vielleicht noch, was ist Zukunft für dich?
Zukunft für mich ist eine Zeit, die kommt und die ich hoffe so gestalten kann, dass ich mich vor meinen Nachkommen nicht mal dafür schämen muss, für das, was ich angestellt habe.
Okay. Die Definition hatten wir auch noch nicht so oft, aber es ist eigentlich Verantwortung, was drinsteckt, für dich auch.
So kann man es auf den Punkt bringen. Ich bin jetzt so versiert mit geschwollenen Worten, ich bin halt ein bisschen...
Also sie beginnt auf jeden Fall im Kopf, ja. Im Herzen, ja. Und auch mit Mut zur Veränderung. Und das ist ja auch so ein bisschen...
Und das nochmal mit dem Verantwortung. Immer wieder gibt es Menschen, die versuchen, ihr Verhalten daran auszurichten, was wohl ihre Eltern denken würden oder so. Die wollen, dass die Eltern stolz auf die Kinder sind. Mhm. Und das, finde ich, ist genau die falsche Denke. Weil meine Eltern haben, die haben ganz, ganz früher gelebt und die haben andere Werte gehabt, die haben ein anderes Umfeld gehabt. Deswegen, ich möchte ja eigentlich so leben, dass vielleicht mal meine Nachkommen sagen, das, was er gemacht hat, war gar nicht so schlecht, war vielleicht ein bisschen crazy manchmal. Aber, und deswegen finde ich, die Entscheidung ist dann, wie möchtest du wirken, in die Zukunft oder in die Vergangenheit? Und ich möchte eigentlich nicht so arg in die Vergangenheit wirken.
Wir haben ja auch zusammen an einem Buch mitgewirkt, ein Werk mit über 20 Autoren. Der Titel ist hier Wandel mit Freude, Impuls für eine Zukunftsfähigkeit von Unternehmen, was jetzt im Sommer bei Springer Gabler erscheint. Und dein Beitrag lautet da drin, mit TikTok und E-Sports zur Sichtbarkeit, innovative Wege der Unternehmenskommunikation. Also man kann ja eigentlich sagen, dass es fast so ein strategischer Kulturimpuls für den Mittelstand ist. Und mich würde einfach jetzt am Anfang nochmal interessieren, dass du uns vielleicht auf die Reise nochmal mitnimmst, was da so passiert ist. Vom ersten Video, Bärenvideo, glaube ich, habe ich mal gehört, bis hin zu der OMR-Bühne 2023. Vielleicht kannst du das mal in einer kleinen Journey uns erzählen, was deine Reise da war.
Gut, ich würde eigentlich schon früher einsteigen. Also ich bin ziemlich ein unruhiger Geist und ich bin auch eine Challenge für meine Chefs, das weiß okay. Ich auch. Wir haben in der Firma, ich habe meinem Chef vorgeschlagen, ich würde gerne eine Sportveranstaltung machen und zwar einen Firmenlauf. Es wurde dann zum Company Trail, der hat dreimal vor Corona, der hat dreimal nach Corona stattgefunden. Wir laufen durch die Produktion, wir laufen durch die Büros. Also letztes Jahr waren es über 1500 Menschen, die durch Büros und Produktionshallen gelaufen sind. Und zwar jetzt Zielabweg alleine wäre langweilig, sondern die Unternehmen im Gewerbepark, da machen 8, 9 andere mit. Wir laufen durch die Produktion bei Schraubenbeige Geisbach, bei Würth, bei Stahl und bei Gemü. Und es war einfach so eine verrückte Idee, da hat am Anfang jeder gesagt, du spinnst völlig. Aber es funktioniert. Und so denke ich mal, ich muss mal überlegen, wie kann ich die Leute erreichen? Und wenn ich das mache, was alle gestern gemacht haben, dann werde ich morgen keinen Blumentopf gewinnen. Also einfach Neues tun. Und so kam dann 2019. Ich war früher Journalist, habe ich im Magazin Journalist und parallel dazu im Magazin Pressesprecher gelesen von unterschiedlichen Autoren. Es gibt eine App aus China, die hat Potenzial. Klar, bin neugierig, habe ADHS, haben wir gesagt, sofort installieren, das Teil ausprobieren. Und im Rumänien-Urlaub 2019 habe ich Bären gefilmt.
Okay.
Bären, einmal deshalb kein DSGVO-Problem, kein Persönlichkeitsrecht. Und mir war klar, dass ich vor so einer App von tanzenden Kindern, ich nie irgendwo vor der Kamera, 2019 war mir klar, dass ich da, also irgendwo, wer bin ich denn? Und dann habe ich das Bärenvideo online gestellt und ich hatte ja null Kontakte, also Follower oder Freunde, wie man so nennen will. Und das Bärenvideo haben 30 Leute angeguckt, 40, 50, 100, 200, 500, 800. Und ich habe, cool, wie geil ist denn das? Du, niemand kennt dich und du stellst ein Video online, das irgendwo den Nerv der Zeit trifft und es geht viral. Ohne was zu bezahlen. Mit Geld Reichweite zu kaufen ist keine Kunst. Aber ohne. Und dann habe ich gedacht, okay, das brauchen wir als Hidden Champion, tut mir immer weh das Wort, das brauchen wir als Hidden Champion und habe dann eben monatelang bin ich mit der Idee schwanger gegangen und habe dann echt durch Zufall bei uns in der Kaffee-Ecke habe ich die Rebecca Amlung kennengelernt und da haben sich dann zwei gefunden, die irgendwo richtig losgerannt sind. Und noch dabei war dann Sophie, meine Tochter war am Ende der Ausbildung, die konnte sich nicht so richtig wehren als Tochter. Okay. Und dann waren wir drei, haben angefangen TikTok zu machen im 20. Juni 2020.
Okay. Und wie ging es dann weiter, ja?
Naja, also die Frage ist gar nicht so, wie man TikTok macht, sondern die Frage war, die haben immer andere Unternehmen gestellt, wie konntest du deine Chefs überzeugen, dass du TikTok machen darfst? Und das hat zwei Überlegungen gehabt. Das eine ist, wenn du so ein großes Unternehmen, wir sind mit 5.300 Mitarbeitern nicht mehr ganz klein, wir sind jetzt natürlich auch nicht riesengroß, aber da gibt's Regeln, da gibt's ein Corporate Design Handbuch und da hat sich jeder dran zu halten. Und da gibt's auch so gewisse Dinge, die man halt macht und die man nicht macht. Wenn ich jetzt eine neue App bespielen will, dann kann ich sehr wohl die Regeln von gestern nehmen, die auf YouTube vielleicht sinnvoll waren, die auf Facebook funktioniert haben, die man auf Instagram gern sieht. Aber wir in dem Dreierteam, Sophie, Rebecca und ich, wir waren der Meinung, das funktioniert da nicht. Wir wollen das anders machen. Also war mir klar, ich muss eigentlich Bypass spielen zum Marketing. Und egal, wenn du was für die Firma machst, das Marketing hält die Firma optisch auf Kurs und auf dem Wording. Ja, das ist schon richtig so, die haben die richtige Aufgabe. Aber wenn du was Neues machen willst, denke ich mal, lass das sein. Und dann bin ich damals zum Chef gegangen und habe gesagt, ich würde gern TikTok machen. Und er hat gesagt, wie brauchen Sie Personal, brauchen Sie Geld, brauchen Sie Agentur oder irgendwas? Und ich habe gesagt, nö.
Schade, keine Agentur, ja, das ist schade.
Aber ja, gut. Und da kommt halt dann schon, wir sind zwar Hohenloher, aber so das Schwäbische schwappt noch rüber, wenn es nichts kostet und jemand macht was, dann läuft die Meile mehr. Der wäre blöd gewesen, wenn er nicht Ja gesagt hätte. Und dann haben wir angefangen und er hat dann auch gefragt, wir haben gesagt, wir machen das nach Dienstende. Und damit ist ganz klar, wir machen es nach Dienstende, das heißt, dann redet uns auch niemand rein. Er hat gefragt, warum nach Dienstende? Ich habe gesagt, ich will keine klugen Hinweise von allen möglichen Abteilungen bekommen, wie wir was zu tun haben. Die Hinweise kamen dann trotzdem, aber hatten halt dann keine Macht, um irgendwas zu verändern. Und wir haben angefangen, am 24. Juni 2020 TikTok zu machen, auf einer App, die damals eben eine Plattform von tanzenden Jugendlichen war und die vermeintlich Daten klaut. Mittlerweile ist es nicht besser geworden. Das mit den tanzenden Jugendlichen ist immer noch in den Köpfen drin. Dass sie Daten klauen soll, ist zwar noch nie bewiesen worden, aber steht immer noch im Raum. Und jetzt kam es dazu noch, dass sie eine Plattform von der AfD ist. Also so positives Image hat es eigentlich nicht.
Und trotzdem hast du dein Image ordentlich damit aufpoliert. Und auch von Zielabek.
Ja, aber die Diskussion habe ich ja schon in der normalen PR. Wenn du in der Firma anfängst, also ich habe bei Zielabek angefangen, ich habe gesagt, der Presseverteiler muss größer werden und ich habe dann Medien mit reingenommen, Boulevardmedien, wo mir dann andere gesagt haben, sag mal, schämst du dich gar nicht, einer Bildzeitung Pressemitteilungen zu schicken, wenn die auch nur abdrucken, haben sie dann auch gemacht, mal ein Thema, haben es halt aufbereitet und haben gesagt, das passt ja gar nicht und dann habe ich gesagt, ich entscheide doch nicht, was für ein Medium für die Leute, die ich erreichen will, was die zu lesen, was die zu schauen haben. Ich versuche die Information, die wir, die Inhalte im Unternehmen haben, versuche ich möglichst breit zu streuen in seriösen Medien. Und wenn dann eben ein Boulevardmedium dabei ist, dann ist Boulevard und auch ein Radiosender oder Fernsehsender. Da gibt's alles von bis und mein Ziel muss nicht immer nur die Tagesschau sein, sondern da gibt's ganz viel rechts und links. Und ich entscheide nicht, was richtig oder falsch ist.
Und ich glaube, ein Schlüsselmoment, war auch, dass du irgendwo bei einer Aufsichtsratssitzung das auch relativ früh vorgestellt hast, weil es sich rumgesprochen hat, dass ihr auf TikTok unterwegs seid und da dann auch die Gründerfamilie, glaube ich, mehr oder weniger die auf die Schulter
geklopft hat. Naja, also ich hätte das nicht vorgestellt zu dem Zeitpunkt, sondern der Seniorchef, der damalige Aufsichtsratsvorsitzende Uwe Ziel, hat eine E-Mail an den Vorstand gemacht, er will über das Thema TikTok reden und ich bin erschrocken. Das war zum Zeitpunkt, wo man im Browser noch keine TikTok-Videos gucken konnte. Das heißt, hat nur jeder die TikTok-Videos gesehen, der TikTok am Handy hatte. Und es war eben wirklich negativ behaftet. Trump wollte zum damaligen Zeitpunkt noch in den USA TikTok verbieten. Also das war dann, da habe ich gedacht, wahrscheinlich werde ich gevierteilt in dieser Aufsichtsratssitzung. Hab dann das vorgestellt. Wir waren damals, glaube ich, so bei 6.000 Follower. Also eigentlich, ja, für die deutsche Industrie toll, aber insgesamt eigentlich nicht so prickelnd. Und habe es dann vorgestellt. Und am Ende meiner PowerPoint-Präsentation steht dann der Mit-70er Uwe Ziel auf und guckt so in die Runde der Aufsichtsräte und sagt, ich will mal nicht fragen, wer sowas auf dem Handy hat. Die Formulierung sowas, habe ich gedacht, okay, jetzt ist es erledigt. Hat keine Antwort abgewartet und hat dann gesagt, er hat jetzt mal gegoogelt und er hat kein deutsches Industrieunternehmen gefunden, die sowas machen. Und das ist das Problem normalerweise, wenn in der Industrie, im Mittelstand, die anderen es nicht machen, dann taugt es ja nichts, dann ist scheiße, also dann machen wir es auch nicht. Und dann haben wir gedacht, gut, damit ist das erledigt. Und dann sagt der Mit-70er, sagt dann, Herr Grill, das erste Mal in der über 100-jährigen Firmengeschichte sind wir der deutschen Industrie ganz weit voraus, sagen Sie Ihrem Team vielen Dank, machen Sie weiter so.
Der Ritterschlag.
Ich hab dann gewartet, dass ein Aber kommt. Das sagt man ja immer, mach ganz gut, aber. Das Aber kam bis heute nicht. Und ich bin rausgegangen und die anderen haben gesagt, und? Dann sage ich, er findet es gut. Und ich habe auch gesagt, und? Dann sage ich, ja, es ist so. Und das ist das, finde ich, das geht nur im Mittelstand. Im Großkonzern hätte man gesagt, gut, wenn es keiner macht und was sagt die Compliance-Abteilung und was und KPIs braucht man dann und Furz und Feuerstein. Und da sagt einfach so Bauchgefühl, sagt ein Inhaber von einer Firma, gefällt mir, lass mal laufen. Und deswegen macht Spaß, im Mittelstand zu arbeiten und in dem Großkonzern.
Und jetzt macht es immer noch Spaß.
Es macht immer noch Spaß. Wir haben bis heute noch nie über ein Video diskutieren müssen mit dem Vorstand oder mit dem Aufsichtsrat, mit gar niemand, mit dem Inhaber nicht. Wir haben völlige Freiheit, weil sie sagen, okay, wir sind jetzt keine Azubis, die das machen. Wir denken, ich wissen schon, wie die Firma tickt. Als Pressesprecher sollte ich auch wissen, wie sie tickt. Und diese Freiheit, glaube ich, merkt man, spürt man dem Kanal, man merkt es an. Wir haben freie Spaß bei dem, was wir tun. Und ich glaube, die Leute, die uns verfolgen, finden es auch gut, was wir tun. Und natürlich gibt es Kanäle, jetzt mittlerweile andere Firmen, die kaufen sich einen Influencer für 500.000 Euro. Wir haben alles mit Bordmitteln gemacht. Für die Firma war es natürlich cool. Riesenreichweite, für fast umme. Und wir laufen die Meile extra. Ein Teil, also das Kernteam kann auch mal in der Arbeitszeit drehen. Aber die meisten Leute, die du siehst, machen das immer noch außerhalb der Arbeitszeit.
Das ist stark, ja. Und dann ging ja irgendwann sicherlich auch so ein bisschen diese, ja, ich habe es jetzt hier, Medienmacht oder die mediale Verbreitung, auch in die klassischen Medien, wenn man so bezeichnen will, weiter. Was hast du da noch gezündelt, sage ich mal, oder kam das von alleine auf dich zu?
Naja, ich war ja früher Tageszeitungsredakteur und das ist das Problem. In vielen Unternehmen hast du Social-Media-Leute, die denken nur in Social-Media, die vergessen, es gibt gedruckte Zeitungen, Papier. Und es gibt auch, diese Zeitungen haben dann auch einen Online-Auftritt. Und ich sage, dieses Cross-Mediale, das darf man einfach nicht vergessen. Und dann auch, ob es ein Radio ist oder Fernsehen. Ich mache nicht nur eine App. Wir haben eine Geschichte zu erzählen gehabt, dass wir ganz weit vorne dran sind. Und die Geschichte habe ich von Anfang an versucht zu platzieren und zu erzählen. Und wenn natürlich die Auflagen der Regionalzeitungen, die gehen zurück, der Tageszeitungen, auch wenn die geringer ist, wenn bei uns in der Lokalzeitung, also Hohenloher Zeitung, Heilbronner Stimme, wenn da Quark drin steht über die Firma, für die ich arbeite, dann fliegt mir das um die Ohren. Das muss nicht jeder abonniert haben, aber der Artikel wird fotografiert, der geht per WhatsApp rum. Und bevor ich richtig gelesen habe, habe ich schon 17 Reaktionen da drauf. Das heißt, ich muss auch versuchen, die Journalisten dort richtig abzuholen, denen eben frühzeitig zu erzählen, was wir machen, dass sie es einsortieren können. Und dann will ich nicht, dass die einen Lobesartikel schreiben, sondern dass die wirklich einen Artikel schreiben, wo sie sagen, ich höre mal die Seite an, ich höre mal die Seite an. Mhm. Und deswegen haben wir sehr, sehr früh mit Tageszeitungen, haben da stattgefunden, also Lokalzeitungen, auch Haller Tagblatt hat sehr früh berichtet, als die FAZ einen Vierspalter gemacht hat über den demografischen Wandel und dass die Firmen Probleme haben. Und Ziel Abig macht TikTok dagegen. Die FAZ hat dann so die alten Motzknochen im Unternehmen verstummen lassen, weil die hast du natürlich immer. Die sagen, haben wir noch nie gemacht, bringt ja nichts, ist ja alles scheiße. Und da, finde ich, einfach zu sagen, wie kann ich rechts und links denken? Und wir haben das Thema TikTok ja nicht nur auf TikTok lassen. Also wir sind live gegangen. Wir waren mit der Wirtschaftsministerin Hofmeister Kraut schon mehrfach auf TikTok live. Machen wir, ich gehe rum zu Konferenzen und rede über, wie wir TikTok möglich gemacht haben. Auch über das Thema E-Sports, wo du am Anfang in der Einleitung gesagt hast, ja auch da rede ich dann drüber. Und es endet nicht nur. Du kannst jetzt nicht nur sagen, ich bediene nur eine Tageszeitung, ich bediene nur Social Media. Nö, wenn du Öffentlichkeitsarbeit machst, dann musst du von A bis Z alles bedienen, wo dir zur Verfügung steht. Und es geht auch so weit, wenn einer bei mir anruft und sagt, hey, haben Sie Zeit? Ich mache meine Bachelor- oder Masterarbeit zum Thema Social Media und ich brauche ein B2B-Beispiel. Reden Sie mit mir. Natürlich rede ich mit den Studenten. Meistens beim Autofahren, weil dann geht keine Arbeitszeit verloren. Aber auch das ist Öffentlichkeitsarbeit.
Dann danke ich auf jeden Fall, dass du heute nach Heilbronn gekommen bist.
Auch das ist Öffentlichkeitsarbeit.
Das ist Öffentlichkeitsarbeit. Ich deswegen. Und wie kam es zu diesem OMR-Auftritt? Das interessiert mich natürlich auch noch. Online-Marketing-Rockstars in Hamburg. Einmal im Jahr eine große Veranstaltung, wo sicherlich die Szene sich trifft. Nach Corona war das, glaube ich, wo ihr da war, 23. Wie kam es dazu?
Naja, also Rolf Herrmann hatte mich im Podcast zum Thema TikTok und E-Sports auch und hat dann im Herbst, ein halbes Jahr vorher vor der OMR, hat er angerufen und hat gefragt, ob ich kommen würde auf die Bühne. Hat dann gemeint, wegen der Frauenquote wäre es gut, wenn Kollegin noch mitkommen. Dann habe ich gesagt, gut, dann kommen wir halt zu zweit. Und am Ende, ich war noch nie auf der OMR, ich weiß gar nicht, was das ist. Und habe dann, während er mit mir telefoniert hat, gegoogelt und habe gesehen, oh, da war Aston Kutcher im Jahr vorher. Ist wohl nichts so Kleines.
Und du warst doch auf der großen Bühne, glaube ich.
Und ja, und er hat gesagt, hast du Angst vor einer großen Bühne? Und ich habe gesagt, wie groß? Und dann sagt er, 18 Meter. Und dann sage ich, da geht's dann nicht, wie groß die Bühne ist. Mir geht's um wie viele Menschen? Und dann sagt er, 2500. Und dann sage ich, klingt gut. Ist ja egal, ob du vor 5 Leuten redest oder vor 500. Das, was du erzählst, wenn du davon überzeugt bist, es macht ja nichts aus. Gut, und dann sind wir da hingefahren, relativ hemdsärmelig. Wir haben im Auto, Tammy ist gefahren, Rebecca und ich, wir haben uns abgestimmt, wer was sagt. Wir haben das vorher so ein bisschen zusammengeschrieben. Und wir haben das vorher noch nie gemacht gehabt, zusammen auf der Bühne. Und dann bin ich am Abend vorher in die Halle reingegangen und habe gesagt, boah, 2500 Sitzplätze ist ziemlich groß. Also die Bühne war nicht das Problem. Und dann habe ich zum Rolf Herrmann gesagt, und habe ich gesagt, du Rolf, glaubst du wirklich, da kommen mehr als 300 Leute? Und er sagt, das sei sicher, die kommen. Na, ich gedacht, gut, ich glaube, 5 Slots vor uns war Frank Thelen auf der Bühne. Ist mir klar, bei dem ist voll. Und dann haben wir 10 Minuten Pause, dann rennen alle raus, dann kommt ein nächster Speaker oder Speakerin. Und als dann die Speakerin vor uns dran war, die war zu Ende, alle rennen raus. Und er dachte, oh Gott, das wird peinlich. Dann wirst du verkabelt und während ich dann verkabelt wurde, dann sagt plötzlich einer so im Kontrollenmonitor, ich habe immer geguckt, habe nichts Gescheites gesehen und dann sagt er plötzlich, jetzt ist voll. Und ich gesagt, wie bitte? Und dann sagt er, jetzt ist voll.
Treue Community.
Ja, und dann hat er gesagt, also du gehst da durch den dunklen Gang, einer läuft hinterher, wenn er auf die Schulter klopft, läufst du dann im Dunkel weiter, dann kommst du vorne raus. Und als ich dann so im Dunkel davor gelaufen bin, im Halbdunkel, dann ruft plötzlich von hinten einer, jetzt hat Security die Tore geschlossen, weil mehr als 2800 lässt die Feuerwehr nicht rein.
Stark.
Und das ist dann schon, also da geht's Adrenalin irgendwo oben raus, dass Leute vor einer Tür stehen, die wollen rein, die wollen dich hören. Und das war wirklich, also war ein cooler Auftritt.
Naja, das glaube ich. Puh, da ist wirklich eine Reise bei dir persönlich passiert. Was steht denn jetzt auf der Visitenkarte? Oder immer noch Pressesprecher oder hast du schon was anderes draufschreiben lassen?
Also bei mir stand von Anfang an leider Öffentlichkeitsarbeit drauf, wobei ich weiß, ich anfing der Einzige, der Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat. Das heißt, ich habe mich geleitet. okay. Ich habe gar keine Visitenkarten mehr. Das ist so, wenn du irgendwo hingehst und Leute sagen, tauschen Visitenkarten, dann denke ich mir, Gott, ich will keine Visitenkarte. Und es ist auch einfach pragmatisch, weil wenn ich eine Visitenkarte habe, das habe ich mal meinem Chef erklärt, und die scannt die dann und dann geht die ins Outlook. Wenn wir uns morgen trennen, dann gehören alle meine Kontakte der Firma. Wenn ich die Kontakte auf LinkedIn sammle, und deswegen ist der Sperrbildschirm von meinem Handy, ist der QR-Code von meinem LinkedIn-Kanal. Deswegen, wenn wir uns morgen trennen sollten, dann sind meine Kontakte meine Kontakte. Ich will keine Visitenkarten haben und ich sammle auch keine mehr ein. Klingt jetzt blöd, also ich fühle mich total wohl in der Firma und ich denke nicht dran zu gehen, aber man weiß nie, was morgen ist. Kann ja sein, dass sich vielleicht alles ändert oder dass ich nicht mehr sage, ich will oder die wollen nicht mehr. Und ich finde diese Denke auch, dass Menschen in Unternehmen arbeiten und die schon mit Mitte 40 sagen, also mein Ziel ist, ich will einen ruhigen Job haben, ich gehe hier in Rente, kann man so machen, aber das ist nicht mein Ding. Ich bin 58 und ich hoffe, in meinem Leben passiert noch ganz viel. Wenn es gut läuft, passiert es in der Firma Zielabig, aber jetzt funktioniert alles. Und wenn ich eine verrückte Idee habe, dann sagen die, ja klar, mach mal. Social Media Days, klar, mach mal. AI Communication Award, klar, mach mal. Aber wenn sich das irgendwie drehen würde und die sagen, Grill, du schreibst Pressemitteilungen und gut ist, dann sage ich, ja, das kann ChatGPT fast genauso gut wie ich. Ich will keinen Verwaltungsjob haben. Ich will was gestalten, ich will was bewegen. Und Spaß hast du eigentlich nur bei der Arbeit, wenn du Projekte angehst, wo du nicht sicher weißt, dass sie funktionieren. Weil das Erfolgserlebnis, was zu erreichen, wo du nicht wusstest, dass du es sicher erreichst, das ist, finde ich, echt nur genial. Und es gibt dir eine Zufriedenheit, dass ich auch sage, dass die Formulierung Work-Life-Balance, die finde ich zum Kotzen. Weil das suggeriert ganz klar, Work ist hier, Life ist woanders. Aber wenn ich Work habe, fördert mich, mein Chef fördert mich, er gibt mir Freiraum, er misst mich auch ab und zu und ich habe dann ein Erfolgserlebnis, dann ist Work sehr wohl Life. Und ich möchte nicht Life haben ohne Work.
Gibt es den Moment, der dich wirklich berührt hat? Das war wahrscheinlich die OMR, oder? Wo du das gespürt hast, was da für eine Wirkkraft entstanden ist durch eure Aktivitäten. Oder gibt es noch andere Momente?
Nein, das sind mehrere. OMR war cool, aber es gibt ein paar so Themen. Vergangenes Jahr war im Januar ein parlamentarisches Frühstück im Bundestag. Da ging es ums Thema TikTok. Es war ein Vertreter der deutschen Industrie da und du weißt wer. Okay. Also deswegen, es gibt immer wieder so Punkte, wo ich denke, hey, ich komme vom Ventilatorenhersteller aus dem Norden von Baden-Württemberg und schon in Heilbronn wird's dünn, wenn ich mit Firmennamen sage. Und jetzt sitze ich hier irgendwo bei Bundestagsabgeordneten und rede mit Julia Klöckner über Social Media. Also das waren dann schon, das sind immer wieder so Dinge, oder? Als wir nach 2 Jahren hat meine Tochter eben, die wohnt eher bei Ellwangen, die hat dann sich entschieden, die Firma zu verlassen. Und wir haben ein Video gemacht, dass sie geht. Und haben gedacht, wir machen einen Kanal, um das Arbeitgeber-Image aufzupolieren oder zu zeigen, dass es bei uns durchaus cool ist. Und dann kündigt jemand, das heißt, er stimmt mit Füßen ab. Und da haben wir schon gedacht, was passiert denn jetzt? Fällt uns auf die Füße. Und dann hat eine drunter geschrieben, relativ schnell eine Userin, sie hat geschrieben, ich sitze jetzt hier und heule, obwohl ich Sophie gar nicht kenne. Und die hat in 5 Stunden, hat dieser Kommentar 167 Likes gekriegt. Und das hat dann die anderen im Team und auch mich, das hat dann schon betroffen gemacht. Bis dahin haben wir halt irgendwo witzige Videos gemacht. Wir haben so Spaß gehabt. Aber es gibt auf der anderen Seite vom Handy Leute, die bauen eine Beziehung zu uns auf. Die haben das Gefühl, sie sind ganz nah an uns dran und die mögen uns. Und das war dann ein Moment, wo ich gesagt habe, hey, es ist nicht nur Spaß, sondern wir haben Verantwortung nicht nur dem Unternehmen gegenüber und unseren Kollegen und Kolleginnen, sondern wir haben auch Verantwortung gegenüber den Leuten, die unsere Videos angucken, die vermeintlich nur witzig sind, aber da wächst wohl mehr.
Okay, das sind diese vielen kleinen Momente dazwischen, weil ich habe auch gelesen, dass du auch wirklich die Kommentare liest, alle teilweise bis nachts um 3 auch durchaus mal vielleicht Feedback gibst oder die Kommentare in die richtige Richtung leitest, wenn es irgendwo einer ist, der sich beworben hat oder gerne bei euch arbeiten will, weil das ist ja auch so viele, viele kleine Punkte, die es dann noch zu orchestrieren gibt, ne?
Ja, insgesamt, wenn du was machst mit Herzblut, und ich finde, wenn du so einen Kanal betreibst, und das ist halt der Unterschied zu Instagram oder LinkedIn, auf Instagram und LinkedIn habe ich sehr oft eben Leute, die machen Social Media im Unternehmen, die machen das auch ganz cool in vielen Unternehmen, die gehen rum, sammeln Inhalte, bereiten die auf und schieben die auf die Plattform. Auf TikTok bin ich selbst der Inhalt. Das heißt, ich, und bei mir ist es relativ einfach, ich bin ja der Pressesprecher, ich bin wenn ich zum Aldi an die Kasse gehe, dann kann es mir schon passieren, dass jemand sagt, Sie sind nur der von Zielabek, ich habe mich da vor 2 Wochen beworben, ich habe noch nichts gehört, außer ein Autoresponder. Ist für mich jetzt als Pressesprecher nicht ungewöhnlich, ist auch für den Vorstand nicht ungewöhnlich, aber die anderen bei mir im Team sind mehr oder weniger normale Mitarbeiter und die müssen auch damit umgehen und es ist ja bei niemand eingepreist irgendwo, dass man sagt, ja klar, das musst du halt aushalten, du wirst jetzt angesprochen, meistens im Guten, aber auch, wie gesagt, Bewerbungen keine Resonanz bekommen, auch im Bösen. Und das musst du dann schon wollen. Und deswegen finde ich, du musst Leute haben, die es mit Herzblut machen. Und Herzblut, wenn ich beim Video dabei bin, ich gebe mein Gesicht, mein Körper dazu her, dass wir irgendein Video drehen und dann geht es viral und macht in einer Nacht 1 Million Views. Ja, glaubst du, da liege ich im Bett und sage am nächsten Morgen jetzt mal gucken, wie viele Leute kommentiert haben. Nö, da bin ich bis 2:30 nachts wach und dann beantworte ich Kommentare und dann gehe ich in Interaktion. Das geht, das kannst du nicht irgendwo so sagen, du schlaf jetzt mal.
Okay, du bist dann vielleicht ein kleiner Adrenalin-Junkie in der Richtung.
Mit Sicherheit, ja. Und dann glaube ich, die anderen auch. Also wenn du bist dabei, weil mir gehen die Meile extra. Und ich finde, in vielen Unternehmen gibt es so viele Menschen, die bereit wären, die Meile extra zu gehen. Aber die Firma gibt ihnen nicht die Möglichkeit. Sondern sagt man, ich habe da Regeln, ich habe da und das dürfen wir nicht und das machen wir nicht. Und die Firma bei uns gibt uns den Freiraum, dass wir Dinge machen dürfen, die für andere unvorstellbar sind. Und deswegen, da brennst du richtig dafür. Führt auch dazu, dass ein Vorgesetzter so Leute anders führen muss. Einer, der 9-to-5-Job macht, dem kannst du jeden Tag einen aufs Hirn hauen, der macht 9-to-5. Du kannst sagen, linksrum macht er linksrum, rechtsrum macht er rechtsrum. Wenn du aber Leute hast, die brennen und du haust denen ein paar Mal mit Baseballschläger aufs Hirn, also verbal, dann sagt er irgendwann, mach deinen Scheiß alleine.
Ganz klar.
Also deswegen, die Leute musst du anders führen.
Ich denke, Mut beginnt oft da, wo Sicherheit aufhört. Das habe ich jetzt bei dir auf jeden Fall gemerkt, dass du auch nicht immer nur den sicheren Weg gehst, sondern bewusst auch Projekte anstößt, die kein klares Ziel vielleicht am Anfang haben, außer vielleicht irgendwo auch die Neugier, was kann damit passieren oder was kann daraus werden. Ich will jetzt gar nicht zu viel, weil diese positive Energie, die du ausstrahlst, will ich jetzt auch nicht zu sehr torpedieren. Aber natürlich gibt es immer wieder diese TikTok-kritischen Fragen. Wir haben uns als Agentur eben auch, wir machen seit 2010 B2B Social Media. Haben mit der Krones AG einen guten Case damals aufgebaut, mit dem Charles Schmidt und haben und auch viele Jahre, glaube ich, Social Media ja salonfähig gemacht bei Industrieunternehmen. Und wir beschäftigen uns heutzutage natürlich ganz bewusst auch mit dem kritischen Blick da drauf. Und wenn man natürlich diese Algorithmen betrachtet und durchaus auch TikTok, wo es ja nicht mehr um Kreise oder Community geht, sondern eigentlich immer nur um Content und um den nächsten Content, der natürlich immer wieder irgendwo einen Dopaminstoß auslöst und natürlich auch teilweise süchtig machen kann, wenn ich es nicht diese Medienkompetenz irgendwie mehr aneigne. Und das frage ich jetzt einfach mal als Familienvater. Wie guckst du da drauf? Ist es für dich alles nur mit dem Einblick oder siehst du es auch manchmal kritisch, wie ihr vielleicht auch, wenn ihr damit Azubi-Werbung macht und so weiter, dass ihr da vielleicht manchmal auch, ja, ich nenne es einfach mal, nicht verantwortungsvoll mit allem umgeht?
Also ich habe den Vorteil, ich arbeite für Zielabec. Wir stellen Ventilatoren und Elektromotoren her. Das heißt, das Produkt oder die Produkte, die wir verkaufen, dafür muss ich mich nicht rechtfertigen und schämen. Deswegen habe ich es relativ einfach und kann mit einer großen Distanz sagen, TikTok ist für uns und für mich eine Plattform, die ich nutzen kann, um meine Inhalte zu transportieren. Es gibt ja auch die Diskussion, verabschiedet euch auf TikTok. Gut, dann wir haben jetzt die Strömung, dass ja die Rechten da sehr stark sind. Ja, wenn jetzt nicht alle, auch die anderen Politiker, die jetzt da versuchen, Fuß zu fassen, sagen, mach mal nicht, dann wäre TikTok tatsächlich eine Plattform der Rechten. Nö, da kann man gegenhalten mit anderen Inhalten. Deswegen, ich sehe das als Plattform. Und auch auf dieser Plattform, alles, was zu viel ist, ist natürlich nicht gut. Das gilt für E-Sports, das gilt für Ernährung. Und deshalb bin ich da relativ entspannt. Wir betreiben nicht den Kanal, wir machen nicht den Algorithmus. Und ja, ich glaube, von unserem Inhalt geht da jetzt keine irgendwo mentale Gefahr aus. Deswegen bin ich da relativ entspannt. Und wenn man dann auch das Thema Zeit vertonen, also ich selber sage 5 Minuten TikTok und die Stunde ist weg. Okay. Das Wort Datenkrake habe ich kennengelernt im Zusammenhang mit Facebook. Dass junge Leute nur auf Social Media rumhängen, das gibt's schon länger. Das gab's auf YouTube, das gibt's auf Facebook, das gibt's auf Instagram. TikTok perfektioniert es noch ein bisschen und die nächste Plattform wird's wahrscheinlich noch besser machen, dass man die Leute eben möglichst lang auf der Plattform hält. Das ist ja, was sich eigentlich Medienunternehmen wünschen. Klassische Zeitungen wären froh, wenn sie die Leute so lange auf der Plattform halten würden, weil dann verdienen sie Geld. Also das ist für mich, das ist der Einzelne gefordert, wie er mit dem Thema Suchtpotenzial umgeht. Ich bin nur die Generation, ich bin mit 3 Fernsehkanälen groß geworden. Na, also die ersten Jahre, wo ich klein war, da gab es ja tagsüber gar kein Fernsehprogramm. Da hat man sich auf die Sommerferien gefreut, wenn Sommerferienprogramm kam.
Kenne ich auch noch, ja.
Ja, und dann plötzlich kamen die ganzen Privatsender. Mhm. Da hat mein Papa immer gesagt, wer guckt denn tagsüber Fernsehen, müssen die nichts arbeiten. Es gibt Leute, die gucken den ganzen Tag Fernsehen. Und so gibt es dann Leute, die, als das Internet aufkam, den ganzen Tag nur irgendwo im Internet unterwegs waren und so hängt die jetzt auf Social Media rum. Das ist natürlich nicht in Ordnung und das ist bedenklich, aber da kann in meinen Augen der Plattformbetreiber weniger dafür wie der Einzelne oder auch die Eltern, dass sie mal schauen, was ihre Kinder denn so treiben, ob sie denn, wo sie online unterwegs sind. Früher hast du geguckt, wo deine Kinder hingehen, in welchem Teil der Stadt sie sich rumtreiben und was sie so machen. Und jetzt vielleicht sollten die Eltern gucken, wo ihre Kinder hinter sich irgendwie und auch von der Zeit her, was sie wo machen.
Ich wollte einfach mal so deine Meinung dazu hören und sicherlich auch so ein bisschen spüren. Da ist ja trotzdem eine Haltung bei dir. Also es geht ja nicht nur um Wirkung, da ist ja auch viel Wahrhaftigkeit drin, was ihr macht. Das kommt ja aus dem Herzen raus, was ihr macht. Und deswegen ist für mich eigentlich so ein bisschen nochmal spannend, liegt hinter dem, was ihr macht, auch ein gewisses Wertegerüst dahinter, wenn wir da mal hinschauen? Oder ist es zu groß?
Also Wertegerüst wäre jetzt schon sehr großer Anspruch hinter so einem Wort. Wir sind uns bewusst, welche Verantwortung wir haben. Wir vertreten ein Industrieunternehmen. Wir haben in Deutschland 2800 Mitarbeiter. Und wir sollten keine Dinge tun, dass sich von den 2795 schämen müssen für das, was wir tun. Also die Verantwortung sehe ich schon. Ich sehe ja die Verantwortung, indem wir Produkte verkaufen. Wenn wir den Verkauf beschädigen, dann gefährden wir die Arbeitsplätze der Kollegen. Also da gibt es schon eine Verantwortung. Die Firma hat über 100 Jahre Geschichte. Die ist eng mit dem Namen Ziel der Gesellschafterfamilie verbunden. Und wenn wir irgendwelche Dinge tun würden, also so für mich ist so ein Klassiker, nimm eine junge Frau, knapp sitzendes Oberteil, besten bauchfrei und film mir auf Brust und Hintern mit eng sitzender Jeans. Egal was die macht, die wird ganz viele Views generieren. Aber will ich als Industrieunternehmen so Views generieren, brauche ich im Team gar nicht drüber reden, wird keiner so machen. Die Geschäftsleitung auch nicht, mit der Familie Ziel brauche ich auch nicht drüber reden. Da gibt's, finde ich, schon Dinge. Jetzt ist die Frage, sind das Werte oder sind ich keine? Ich finde, für mich ist es gesunder Menschenverstand, dass ich mir überlege, für wen ich stehe. So ein Video, was ich gerade beschrieben habe, muss nicht schlecht sein, wenn du eine Diskothek hast oder ein Tuningbude oder so. Wir sind weder das eine noch das andere. Und da schon ein bisschen was zu überlegen, wie man vorgeht und sich präsentiert und was man macht. Und auch eben, ja, sind es Werte, dass ich sage, also bei uns, aber für mich ist normale PR, du machst nichts, was rechtlich nicht zulässig ist. Und es beginnt viele Videos in Unternehmen, die auf TikTok witzige Sachen machen, die finden in der Produktion statt. Und da befinden sich Menschen auf der Gabel des Staplers oder in der Gitterbox auf dem Stapler. Und es geht halt nicht. Also sicherheitsrelevante Dinge, die gehen nicht. Oder du filmst irgendwo, oben drüber hängt ein Schild, der muss eine Schutzbrille tragen. Die machen TikTok-Video ohne Schutzbrille in dem Bereich. Das sind das jetzt Werte? Nein, ich finde, das sind Regeln. An Regeln hat man sich, gerade wenn es nach außen so transparent ist, hat man sich zu halten.
Wie sicher ist euer Erfolg auf TikTok? Oder tanzt man da nur auf Zeit und gehen schon die Zugriffe runter? Oder habt ihr da eigentlich ein konstantes Level gerade?
Also es ist klar, wenn du auf so einer Plattform startest, kommt irgendwann die Sättigung. Dann geht eigentlich nichts mehr. Und wenn man auch weiß, selber, wenn man TikTok-User ist, wie oft drückt man noch auf den Folgen-Button? Wem folge ich noch? Eigentlich folgt man niemand mehr. Deswegen ist die Währung auf TikTok ist nicht der Follower, sondern sind die Views. Und die Views, da wir keine GEMA-pflichtige Musik benutzen dürfen, sind natürlich, wir haben ganz selten einen Highrunner, der eben in einer Woche 5 Millionen Views generiert. Das geht eigentlich nur mit aktueller Musik. Die ist GEMA-pflichtig, dürfen wir nicht. Und deswegen, da ist es weniger worden. Am Anfang war ein bisschen Wild West auf TikTok, da haben wir auch mitgemacht. Und da ging es dann schon, dann gingen viele Highrunner hin und her. Aber das ist auch nicht schlimm. Es muss zu uns passen. Und wie gesagt, Dinge zu machen, nur dass wir jetzt dann irgendwie ganz, ganz viele Zuschauer haben oder Views, das würde an dem Thema vorbeigehen, weil wir verkaufen nicht Views, sondern wir verkaufen Ventilatoren. Wir haben eine Firmenhistorie und das können wir nicht torpedieren, indem wir Dinge machen, die nicht zum Unternehmen passen. Es ist jetzt schon, gibt es Diskussionen im Unternehmen, die sagen, passt es zu Ziel ABIC, geht es oder wie auch immer. Ich denke, bei den meisten ist die Diskussion durch. Die sagen, es ist ein Kanal, der gibt uns wahnsinnige Reichweite. Wir kriegen mehr Bewerbungen. Unsere Vertriebler werden bei Kunden angesprochen. Hey, ihr habt einen coolen TikTok-Kanal. Deswegen, es wirkt positiv. Und ich denke, wir müssen nicht von einer Sensation zur anderen haschen. Es ist ganz gut so, wie es ist.
Und also von außen sieht man ja oft einfach den Mut oder sieht es auch einfach aus, was man macht. Aber wie ist es innen? Was passiert hinter den Kulissen, wenn es Gegenwind gibt und wo entsteht da Reibung? Oder ist die Reibung gut, die entsteht?
Also wir haben tatsächlich den Vorteil, wir haben noch nie über ein Video mit dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat diskutieren müssen. Und da glaube ich einfach, dass wir sind uns der Verantwortung bewusst. Und das ist so eine Symbiose. Wir haben Freiheiten, weil wir sie nicht überstrapazieren. Wir sind für manche Leute, fahren wir schon an die Leitplanke ran, aber wir fahren nicht drüber. Und deshalb haben wir im Unternehmen Reibung. Nein, es gab am Anfang immer wieder Leute, auch von Leuten, die im TikTok-Team sind, deren Vorgesetzte haben gesagt, das, was ihr macht, ist zum Fremdschämen. Aber sorry, wenn du hängst du irgendwo im Fußballstadion Bannerwerbung auf, dann wird es Leute sagen, mir gefällt aber die Kurve, dann nimm eine andere Kurve oder häng sie bitte im Handballstadion auf, weil ich Handball spiele. Und das ist übrigens der Fußballplatz, das ist schon mal ein Paradebeispiel. Früher hast du am Fußballplatz Bannerwerbung aufgehängt, als örtliches Unternehmen, nicht weil du Fußball mochtest, sondern weil du die ganze Dorfjugend hattest. Die Jungs kamen sonntags zum Kicken und die Mädels kamen, um hinter die besoffenen Jungs heimzufahren. Das heißt, du hast die ganzen Jugendlichen gehabt. Jetzt sind nicht mehr so viele Leute auf dem Fußballplatz. Das heißt, die Bannerwerbung hat nicht mehr die Wirkung. Ein Teil hängt auf TikTok rum, ein anderer Teil sitzt irgendwo zu Hause und zockt am PC oder an der Konsole. Kann ich jetzt beklagen und kann sagen, früher war alles besser? Oder ich kann die Realität anerkennen und kann sagen, ja, was will ich denn? Ich will, dass die Menschen wissen, dass es mein Unternehmen gibt, dass man bei mir arbeiten kann. Also gucke ich, wie kann ich die mich jetzt bekannt machen, wenn die Bannerwerbung im Fußballplatz nicht mehr so richtig funktioniert. Und deswegen machen wir TikTok und deswegen machen wir auch E-Sports und machen andere Dinge. Sendung mit der Maus, Türöffnertag machen wir. Wir gehen auf Karrieremessen. Es gibt nicht das Einzige, das immer sagen, hey, ihr macht TikTok. Nein, wir müssen das Brot- und Buttergeschäft ist auch, auf Karrieremessen zu gehen, einfach Gesprächspartner dort zu sein. An Schulen zu gehen, in Kindergärten zu gehen. Denn wir machen den ganzen Blumenstrauß, den man sich vorstellen kann, um Leute aufmerksam zu machen auf Syllabic.
Ich habe deswegen gefragt, weil oft ist ja auch, wenn intern irgendwo Widerstand entsteht, das ist ja oft auch der Beweis, dass man etwas in Bewegung bringt oder in Bewegung kommt. Glaubst du, dass eure oder deine Aktivitäten und von eurem Team auch die Organisation insgesamt durchdringen und damit auch verändern?
Ja, die Frage kommt immer wieder. Ihr kriegt jetzt durch TikTok andere Bewerbungen und wird eure Firma jetzt anders? Yeah. Als ich in der Firma anfing, hat mir mein damaliger Chef gesagt, weil ich wollte dann auch Veränderungen haben. Wir hatten vorher keinen Pressesprecher und ich wollte und wollte und wollte. Und ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, irgendwo die Firma ist ein Tanker und der fährt halt immer irgendwo in eine Richtung. Und ich habe so ein kleines Paddel und darf da hinten paddeln, irgendwo beim passiert nichts. Und dann hat er das Bild gebracht und hat gesagt, ja, und er hat manchmal das Gefühl, er steht oben am Steuerrad und er dreht rechts und es fährt trotzdem gerade weiter, das ist der Tanker. Und da jetzt zu denken, wir können, indem wir TikTok machen, die Firma verändern, das glaube ich, mag vielleicht ich glaube es nicht. Also das wäre jetzt wirklich vermessen zu sagen, weil die Firma, wie die Firma wirkt, wie sie ist, wird definiert durch die Menschen. Und wenn du in einem Bereich bist, wo du einen Vorgesetzten hast, der empathisch ist, der fachlich qualifiziert ist und der mit dir fair umgeht, dann war das vor 20 Jahren schon ganz cool, bei Syllabic zu arbeiten. Wenn du aber einen Vorgesetzten hast, der menschlich schwierig ist und der fachlich nichts weiß und den hat es irgendwo dahin gespült, dann hat es vor 20 Jahren auch keinen Spaß gemacht in der Abteilung. Und auch solche, bei uns gibt es solche und solche Abteilungen. Also wie in jeder Firma, du hast Licht und Schatten. Und wenn du halt da bist, wo es schattig ist, dann tut es mir leid für dich und dann vielleicht finde ich was anderes. Aber deswegen, nein, die Firma hat sich nicht verändert. Es gab schon viele Veränderungen. Wir haben einen Vorstandswechsel gehabt. Wir haben der Senior hat an Junior den Aufsichtsratsvorsitz gegeben. Das hat schon zu Veränderungen geführt, aber das hat nichts mit dem TikTok-Team zu tun. Die Krawatte, die ich noch trage, die musste ich damals tragen, weil damals der damalige Aufsichtsratsvorsitzende, der hat gesagt, wenn jemand vor eine Kamera tritt oder vor ein Fotoapparat, dann hat er eine Krawatte zu tragen. Jetzt ist es anders. Sohn hat übernommen, ist Aufsichtsratsvorsitzender und sagt, Krawatte war damals angemessen, passt jetzt nimmer, die kommt weg. Also bei uns hat kein Vorstand mehr Krawatte. Und das hat sich geändert, aber das war nicht TikTok, sondern das war eben ein Wechsel auf Gesellschafterebene. Und das ist auch richtig so, dass es Veränderungen gibt.
Mut und Provokation, ja. Das ist eben, hast du glaube ich auch schon erwähnt, dass du gerne mutig bist, aber du kennst deine Grenzen. Und Grenzen, habe ich ein Zitat mal gelesen, geben einer Kreativität auch Tiefe und nicht Enge. Kannst du sagen, dass du so eine Art Korsett habt, wo ihr eure Kreativität auslebt? Habt ihr irgendwie so ein, ja, früher hat man eine Guideline oder sowas gesagt oder
Ich selber, ich habe ADHS und wenn du zu mir sagst, da ist eine Grenze, Also dann stelle ich erstmal in Frage, kannst du überhaupt über diese Grenze reden? Und B, wer hat definiert, dass es eine Grenze ist und was passiert dahinter? Also wenn ich so wäre, dann hätten wir ganz viele Dinge in der Firma, nicht in meinem Bereich. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn jeder nur in dem Korsett arbeitet. Und es gibt in vielen Unternehmen Menschen, die wollen Sicherheit. Die wollen dieses Jahr das machen, was richtig ist, was die letzten Jahre funktioniert hat. Die wollen nächstes Jahr das machen, was sie dieses Jahr machen. Aber wie soll dann die Firma vorankommen? Das ist in der Entwicklung so, das ist im Umgang im Personal, da verändert sich so viel und das ist auch dann in der Öffentlichkeitsarbeit so. Wenn ich mir nur überlege, welche Regeln gab es gestern und ich versuche die einzuhalten. Und das ist übrigens auch ein Kritikpunkt bei mir, in vielen Unternehmen wird Mut und Risiko nicht belohnt. Du hast in Industrien, im Sinne eben, die meisten Führungskräfte sind männlich, die sind irgendwann so Anfang 50, spülst die nach oben, dann haben sie Macht- und Budgetverantwortung, das heißt, sie sind die Entscheider. Und es gibt in vielen Unternehmen, gibt es halt dann so Tantieme oder Prämienregelungen und wenn sie ihre Ziele erfüllen, und das sind meistens die Ziele von den Vorjahren, dann kriegen sie ihre Prämie. Und jetzt frage ich, welches Interesse hat denn so ein Mit-50er, wenn jetzt so eine 25-jährige Frau kommt und sagt, hey, ich habe eine coole Idee, machen wir mal was völlig Neues. Er sagt, ich verstehe es gar nicht richtig. 25 Jahre alt, ich soll erstmal richtig arbeiten. Und wenn ich was Neues mache, was ich nicht richtig verstehe, wenn es floppt, kriege ich vielleicht meine Prämie nicht ganz. Der hat doch gar kein Interesse daran. Statt dass man sagt, hey, wenn du Neues machst, ins Risiko gehst, dann kriegst du eine Prämie. Du kannst ja natürlich nicht immer nur Flops produzieren. Aber nein, man belohnt die Langweiler, die das von gestern, morgen und übermorgen machen. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Und da bin ich froh, dass die Chefs, die ich bisher in der Firma hatte, dass die nie die Langeweile und die Bewahrer der Vergangenheit belohnt haben, sodass sie sagen, machen Sie mal, mach mal. Und das ist cool und das liegt an jedem einzelnen Chef, wie er in seinem Team die Leute motiviert, Neues zu machen.
Das finde ich ganz spannend, weil wir als Agentur natürlich auch immer, wenn wir ein Briefing bekommen oder irgendeine Anfrage vom Projekt und dann fragen wir uns natürlich auch immer, dann, wenn wir die Person angucken, was ist das Ziel hinterm Ziel? Ja, was ist die Motivation, die vielleicht dahinter steckt? Ist es, und mit womit kriege ich ihn vielleicht auch, dass er wirklich mutig vorangeht und nicht halt vielleicht diese Themen, die du gerade hattest, als primäres Ziel hat.
Und das stelle ich mir schon schwierig spannend, vor, ja? Das stelle ich mir auch frustrierend vor. Wenn du durchaus jetzt für eine Firma als Agentur eine ganz coole Idee hast und sagst, die bringt die voran, wir sind davon überzeugt, das wird die voranbringen und dann sitzt dir einer gegenüber, so mittleres oder oberes Management und du weißt ganz genau, du musst dem jetzt irgendwas servieren, wo er nachher weiterträgt zu einer Ebene, wo du nicht ran darfst. Und dann merkst du schon, oh Gott, der will eigentlich gar nicht, der will ja am liebsten das machen, was er bisher gemacht hat, dass er seine Ruhe hat das ist wie ein Hamsterrad, du kommst nicht voran, du strengst dich an und deswegen, ich möchte nicht in der Agentur arbeiten, ich würde wahnsinnig werden mit diese Bremser, mit denen du dann zu tun hast, also es gibt sicherlich auch andere, aber ich kenne jetzt auch durch die Vortragstätigkeit, wenn ich in Unternehmen bin, da kommen sehr viele Leute, die sagen, hey Rainer, was du erzählst, ist so toll, wir würden gern, aber weißt du, mein Chef, der will nicht so richtig und dann kriegt der von oben auch nie grünes Licht, weil sie sagen, ja klar, von dem kommt ja eh nichts.
Nee, es gibt tolle Lieblingskunden, die genau diesen Weg mitgehen. Die müssen es auch verstehen. Wir müssen überzeugen, wir müssen Beispiele bringen und dann gehen die auch mutig mit. Aber es gibt halt ganz klar auch die anderen, die dann erstmal sich lieber verstecken. Ja, und da können wir dann auch selten gewinnen.
Beispiele bringen, wenn ich mit neuen Ideen komme, gibt es keine Beispiele.
Also wir versuchen halt dann immer auch durch Annahmen, durch Thesen oder sowas zu verdeutlichen, wie kann so ein Zukunftsweg eben da sich auftun. Das sind oft Annahmen. Wir beschäftigen uns viel natürlich auch mit, zum Beispiel als Partner mit dem Zukunftsinstitut sind wir unterwegs und da gibt's natürlich dann schon, wenn man Megatrends zugrunde legt und bestimmte Entwicklungen, jeder Trend hat einen Gegentrend und so kann ich natürlich schon Annahmen zusammenbauen, um zu sagen, okay, also wenn wir jetzt das erreichen wollen, und ich nehme jetzt mal den Trend, dann könnte so etwas bei rauskommen und wir könnten zum Beispiel uns als Mittelständler da besonders hervortun. Mhm. Also, aber ich fand es nur gut, weil du mir da wirklich aus dem Herzen gesprochen hast, was uns manchmal umtreibt.
Ja, und kann ich verstehen.
Es ist auch schön, wenn es intern so ist. Ja. Also nicht schön, aber zumindest spannend. Genau. Wenn wir jetzt mal die Rolle des Pressesprechers oder Kommunikation grundsätzlich angucken. Du bist ein Kommunikator, im Moment bist du vielleicht auch als Person Kommunikation. Wie hat sich das Bild von Kommunikation eben verändert, seitdem du selbst zur Marke geworden bist?
Gut, am Anfang habe ich halt versucht, dann immer irgendwelche Kollegen und Kolleginnen, sei es einer, der sich über Bionik auskennt im Unternehmen, irgendwie vor eine Kamera zu zerren oder vor ein Mikrofon, und habe dann die vorher gebrieft und habe gesagt, du, das wird nicht so schlimm, und irgendwie so alles gemacht, und dass die sich einigermaßen wohlfühlen und entspannt in so ein Interview gehen. Ja, und jetzt, wenn die Masse der Anfragen eben das Thema Social Media und E-Sports und das Drumherum betrifft, dann ist es für mich relativ einfacher, weil dann muss ja niemand überreden. Und auch mein Chef, wenn es dann Themen gibt, so wie Tagesschau 24, und die gesagt haben, sie wollen einen Vorstand haben, der über eben das Thema TikTok und Employer Branding redet, da renne ich offene Türen ein, und das ist dann, schwäbisch gesagt, Metz Wiesle.
Okay, gut. Und mit dir als Mensch, was hat es gemacht? Bist du jetzt selbstbewusster geworden, oder ja, hat sich das verändert, diese Bekanntheit, die du doch errungen hast?
Also Leute, die mich kennen, würden sagen, also die mich auch schon vor 20 Jahren gekannt haben, würden sagen, also das Selbstbewusstsein von mir ist schwer noch zu toppen, okay, oder so. Also ich war schon immer, also das ist auch so ein umgangssprachlicher Begriff, eher die Rampensau. Aber ist ja ganz klar, ich war Tageszeitungsredakteur. Du schreibst für eine Tageszeitung, da steht dein Name dabei. Du bist angreifbar, du wirst angesprochen auf das, was du gemacht hast. Das ist anders, wie wenn du genau den gleichen Job hast, aber du arbeitest in der Finanzbuchhaltung. Der ist genauso fleißig, der macht genauso viel, aber den sieht man halt nicht. Und der wird auch nicht auf seine Arbeit angesprochen im privaten Umfeld. Und wenn du bei einer Tageszeitung arbeitest, wirst du auch darauf angesprochen, was andere schreiben. Wenn in der Zeitung irgendein Mist drin steht, dann wird gesagt, was macht denn ihr wieder für einen Mist? Ich habe viele Schreibfehler drin. Ich denke mal, ich habe gar keinen Schreibfehler in der heutigen Ausgabe. Nö, das ist so pauschal. Das ist wie wenn du jetzt sagen würdest, ich bin Politiker. Dann heißt ja gut, alle zu viel bezahlt und arbeiten nichts. Da kriegst du Watschen rechts und links. Da fragt keiner, ob du es verdient hast oder nicht. Und da muss halt irgendwie damit umgehen, und deshalb denke ich mal so, das Extrovertierte, und das war noch nie ein Problem für mich.
Es wird ja auch immer viel über eben Personenmarken in dem Zusammenhang gesprochen. Ist es irgendwann PR People Relations oder gibt es nur wirklich Public Relations?
Ich habe, als ich in der Firma anfing, habe ich gesagt, wir brauchen Gesichter. Niemand interessiert sich für Zahlen, das ist vielleicht irgendwann eine kurze Meldung. Wir brauchen Menschen im Unternehmen. Das war auch so ein Paradigmenwechsel. Bis dahin hat die Firma, wenn sie eine Pressemitteilung rausgeschickt hat, meistens ein Bild vom Ventilator oder vom Aufzugsmotor mitgeschickt. Ist natürlich richtig, weil damit wird's Geld verdient. Aber Journalisten und Menschen außen, die folgen, sagt man ja auf Social Media, Menschen folgen Menschen und nicht irgendwelchen anonymen Gebilden. Und deshalb finde ich es wichtig, dass man diese Neudeutsch Corporate Influencer, oder hätten früher gesagt Markenbotschafter, dass man guckt, dass du von deiner Firma Leute hast, die draußen rumlaufen und die sagen, hey, ist eine coole Firma. Und ich finde es ganz, ganz schlimm, und das finde ich, müssen auch die Firmen ihren Mitarbeitern klar machen, wenn du draußen rumläufst und sagst, ich arbeite in einem Saftladen, dann glaubt dir das dein Nachbar, weil er sagt, er arbeitet da drin. Auch wenn du mal einen schlechten Tag hast, dann halt mal lieber die Klappe und sagst, Gesamtpaket ist in Ordnung, weil damit beeinflusst du, welche Bewerbungen in den nächsten Jahren reinkommen. Wenn du immer rumläufst, es gibt so Motzen, die ganze Zeit nur motzen. Ich sag zu denen, du, wenn es nicht passt, es liegt an dir, es zu verändern, dann geh doch. Das habe ich auch schon in anderen Unternehmen vorher gesagt, dann geh doch. Aber wenn das in Ordnung für dich ist, dann erzähl deinem Umfeld, dass du in einem Unternehmen arbeitest, wo es Spaß macht, wo du ja ein Stück weit stolz drauf bist, da arbeiten zu können, zu arbeiten zu dürfen. Und das wird immer wichtiger, vor allem in Zeiten, wo man sagt, na gut, Medien, glaube ich gar nichts mehr, ist ja alles Lügenpresse. Aber meinem Nachbar, meinem Mitgesangvereinskameraden, meinem Mitsportler, wenn der was erzählt, hat es, glaube ich ihm, weil er weiß es ja. Und deswegen, die Menschen werden immer wichtiger, und man muss die dafür auch sensibilisieren, wie sie sich nach außen äußern. Ich habe von einem anderen Unternehmen, auch aus Hohenlohe, der hat mir einer gesagt, weißt du, wenn du jetzt in der Firma arbeitest, da gibst an der Pforte, ich sage nicht welche Firma, da gibst du dein Gehirn ab. Und dann gehst du da rein.
Aber ist aus Hohenlohe.
Ist ein Hohenlohe-Unternehmen. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, das war jemand in leitender Position, dann habe ich gedacht, das erzählt der. Es war ein Fest an einem Biertisch, wo Leute saßen. Ich habe den zum ersten Mal gesehen, der kannte mich nicht. Okay. Das kann er vielleicht seiner Frau erzählen. Aber auch da, und da denke ich mir, boah, wenn du das Gefühl hast, du gehst jeden Tag da zu arbeiten, so möchte ich nicht arbeiten.
Das kam heute auf jeden Fall schon die ganze Zeit raus, das steht fest. Das glaube ich, ja. Wenn du deinem 18-jährigen Ich einen PR-Rat geben könntest, welcher wäre das?
Meinem 18-jährigen Ich? Also ich habe mit 18 schon für die Zeitung geschrieben, als freier Mitarbeiter. Ich würde meinem 18-jährigen Ich den Rat geben, den mir damals mir schon jemand gegeben hat, da war ich nicht 18, das kam dann kurz später, schreibe in eine E-Mail und auf Social Media nur das, was du auch auf eine Postkarte schreiben würdest, weil das kann jeder lesen. Mhm. Und da finde ich, wenn ich jetzt 18 wäre, ich bin froh, dass ich 18 war, dass es die Social Media nicht gegeben hat. Da können junge Leute sehr viel kaputt machen, indem sie da Dinge posten oder machen, die dir dann später auf die Füße fallen, wo du halt, ja, du bist am Ende der Pubertät oder manchmal noch drin, wo du Dinge sagst oder machst. Und deswegen, ich bin froh, dass ich schon so alt bin. Und dass es auch von meiner Jugend keine Videos gibt. Heute, du kannst ja gar nichts machen. Es gibt von allen Videos oder Fotos. Das finde ich echt schade, weil ich glaube, das hemmt auch junge Leute. Wenn du gerade jung bist, dann willst du auch mal, dann schlägst du über die Stränge, dann machst du mal was falsch. Und ich erinnere mich an der Ministerpräsident Oettinger, da hat er wohl ein bisschen schon was im Tee gehabt und da hat er zwei so Teesieb sich vor die Augen gemacht und hat ausgesehen wie eine Wespe oder so. Und da haben sich die Leute echauffiert, wie kann ein Ministerpräsident sowas machen? Und ich denke mir, Mann, er ist ein Mensch, hat er halt einen Tee gehabt und hat ein bisschen Blödsinn gemacht.
Ja, das ist gut, ja. Ja, vielleicht ist auch so, dass am Anfang fängt man an, Marken zu führen und dann muss man irgendwann sich jetzt heutzutage selber führen. Und da gehört es sicherlich auch dazu, dass man so ein gewisses Grundsetup von ja, auch, ich sag mal, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, aber dann natürlich auch seine eigene Haltung eben einzunehmen und auf Social Media.
Natürlich, wenn ich zu den Leuten sage, hey, du bist Botschafter der Firma, wenn du auf Social Media unterwegs bist und auch sonst so, dann kann ich ja nicht sagen, aber für mich ist der Kanal LinkedIn, also da mache ich jetzt nichts, weil ich bin ja nur der mit den Journalisten redet. Deswegen habe ich gesagt, hey, ich muss auf LinkedIn richtig Gas geben. Ich werde jetzt im Sommer die 20.000 Kontakte überschreiten. Weil nur dann kann ich mit anderen reden und kann sagen, guck mal, das funktioniert so und so, das bringt die und die Vorteile, sei da vorsichtig, weil ich selber gemacht habe. Und das ist immer mein Thema gewesen. Man kann über Dinge theoretisch reden, aber so ein Spruch, ich war noch Wehrpflichtiger und da hieß es bei der Bundeswehr, führen durch Vorbild. Und das finde ich ist was, ich kann nicht von anderen verlangen, dass sie vorne hinstehen und für die Firma reden und ich selber sage, aber bitte nicht mit mir und mach mal bitte LinkedIn für die Firma, aber ich mache das lieber nicht, weil will ich nicht. Deswegen ausprobieren, mitmachen und ja.
Schön, wirklich. Also das hat mir einiges gezeigt, wie du tickst, wie du denkst und wie auch bei Ziel Abeck, ja, sicherlich Freiheit, aber sicherlich auch Verantwortung gelebt wird. Ich würde gerne nochmal mit dir so ein bisschen im Moment auf die Wirtschaft so im Allgemeinen gucken. Gerade auch im Hohenlohe-Kreis gibt es viele Weltmarktführer neben euch, Wirth, Berner, EBM, Pabst, ein gut befreundeter Wettbewerber, nenne ich mal. Wie siehst du die Arbeit der Zukunft? Was passiert da gerade, auch im Hinblick auf künstliche Intelligenz? Ist da nicht auch etwas im Umbruch, wo uns teilweise Angst machen kann?
Naja, wenn ich jetzt ketzerisch wäre, würde ich sagen, die Weißkittel haben es verdient. Man hat in den 90er Jahren hat man gesagt, automatisieren ist das Oberste und Roboter werden alles machen. Also haben wir immer gesagt, irgendwann werden in den Unternehmen keine Menschen mehr arbeiten, nur mehr Roboter. Das hat dem, der einen blauen Kittel anhatte, eigentlich Angst gemacht, weil man ihm gesagt hat, man braucht dich nicht mehr lang. Und die Weißkittel sind im Elfenthalenturm gesessen und haben gesagt, das geht mir alles nichts an, weil man wird mich immer brauchen in der Verwaltung. Jetzt plötzlich gibt es Möglichkeiten, dass vielleicht auch die Weißkittel sich überlegen müssen, was ist mein Beitrag zum Unternehmenserfolg? Was kann ich eigentlich? Was zeichnet mich aus? Und das ist auch mein Bereich. Zu mir sagen andere Pressesprecher oder auch Journalisten, sagen, du sag mal, wie gehst denn du damit um? Du kannst ja schreiben und jetzt kommt die KI, dein Skill, deine Qualifikation mit Schreiben, die ist ja eigentlich so nicht mehr so wichtig. Und dann sage ich, stimmt. Und wenn das Einzige, was ich könnte, Pressemitteilung schreiben, dann hätte ich jetzt ein Problem. Weil das macht dann, gibt der KI noch ein Vierteljahr, dann schreibt die das genauso wie ich. Und dann braucht man mich nicht mehr. Deswegen sollte sich jeder überlegen, was trägt er denn so bei und wie kann man ihn leicht ersetzen. Früher hat man den ersetzt, der ein Blech in die Stanze eingelegt hat und wieder rausgenommen hat. Das hat ein Roboter dann gemacht. Und jetzt plötzlich geht es in andere Bereiche rein. Deswegen ein Stück weit ketzerisch und natürlich übertrieben gesagt, dass die sich auch mal ein bisschen Gedanken machen, wie sie zum Unternehmenserfolg beitragen. ist schon ganz gut, aber natürlich kommt da was Epochales auf uns zu und ich glaube, wir können das alles noch gar nicht absehen. Und es wird viel, viel schneller sein. Ich bin ja noch die Generation, als ich meine Ausbildung 1989 gemacht habe, wir haben auf Schreibmaschine geschrieben, haben die Artikel dann gefaxt an eine zentrale Stelle, wo die abgetippt wurden, das waren die Erfasserinnen. Und dann haben wir ein Layout-PC in der Firma gehabt. Die ersten Jahre haben wir sogar noch Klebeumbruch gemacht.
Okay.
Also da sind Meteore arbeitslos geworden, da hat es ganz, ganz viele Leute schon dabei. Und es ging aber dann. Dann kam das Faxgerät, war dann da, dann kam irgendwann E-Mail, dann kamen die Apps auf dem Handy. Das hat alles eine Dynamik. Und jetzt kommt die KI ins Spiel. Und ich bin 58 Jahre alt. Ich hänge abends 3-4 Stunden, wenn ich auch im Bett liege, dann hänge ich rum und probiere KI-Anwendungen aus. Nicht, weil ich es muss und nicht, weil ich es für die Firma zwingend brauche, sondern ich möchte nicht abgehängt sein. Wenn wir uns zurückerinnern an die Corona-Zeit, da gab es Leute, die waren so Mitte, Ende 70, die konnten keinen Impftermin ausmachen, weil sie sich nicht auskannt haben mit diesem Internet. Das war Mitte, Ende 70. Das geht jetzt alles viel schneller. Und ich möchte nicht mit Ende 60 abgehängt sein und Dinge, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können, dass ich dann sage, boah, verstehe ich nicht und ich muss die ganze Zeit meine Kinder anrufen, die mir beim täglichen Leben helfen müssen. Das ist mein persönlicher Anspruch. Ich möchte an dem Leben aktiv teilnehmen und das Leben wird sich verändern. Ich möchte damit mitmachen. Ich möchte es verstehen. Ich möchte wissen, wo ich von der KI, auch für mich persönlich, Dinge positiv einsetzen kann. Wir haben vor 2 Jahren schon eine Rundreise im Urlaub in Bulgarien mit ChatGPT geplant. Da gibt es schon Dinge, die man positiv nutzen kann und einfach mal rumspielen, ausprobieren. Ja, und
ganz klar,
keine Angst haben. Aber es wird eine kolossale Veränderung sein und auch die Politik wird sich überlegen müssen, ob man vielleicht nicht dazu übergeht, mehr die Arbeit zu besteuern und nicht den Einzelnen. Weil wenn am Schluss keiner mehr arbeitet, weil viel die KI macht, es gibt eine Wertschöpfung. Wir haben ja jetzt schon die amerikanischen Konzerne, die riesen Gewinne fahren. Die Social-Media-Plattformen, bei uns
oder
bleibt so gut wie nichts hängen.
Die erste 1-Milliarden-Company ohne Mitarbeiter oder so.
Sowas und genau. Da muss man überlegen, weil selbst wenn die Menschen keine Arbeit haben und du könntest irgendwie finanziell darstellen, dass du sie alimentierst, aber wenn jeder nur mehr zu Hause sitzt und nichts zu tun hat, kommt er nur auf dumme Gedanken und vom Selbstwertgefühl mal ganz zu schweigen.
Im letzten Podcast oder im vorletzten habe ich mit Reinhold Geilsdörfer von der Dieter-Schwarz-Stiftung gesprochen. Da ging es auch um so eine neue Leistungsdenke, die wir brauchen. Höre ich das da raus, dass du auch glaubst, dass wir uns ein bisschen zu sehr eingerichtet haben?
Auf jeden Fall. Es gibt schon Menschen, die haben sich eingerichtet. Und ja, die sind eigentlich zufrieden mit dem, was sie tun. Die wollen nicht mehr und machen nicht mehr und die Welt dreht sich weiter. Und wieder, das bringt die Firma nicht voran, für die du arbeitest. Eine Firma, die sich nicht verändert, die sich nicht anpasst, die wird irgendwann vom Markt verschwinden, ob schneller oder langsamer. Und deshalb brauchst du auch Menschen, die veränderungsbereit sind. Aber es gibt Menschen, die wollen keine Veränderung. Und die musst du halt auch irgendwie versuchen einzubinden, ohne sie jeden Tag irgendwo in den Hintertreten zu müssen, zu sagen, du, heute ist aber anders als gestern.
Und wir sind ja jetzt eigentlich so, zumindest in Deutschland, vielleicht auch bald in Europa, so im Hotspot hier in Heilbronn mit dem iPi, mit dem, was hier eben als ja, Plattform gebaut wird für künstliche Intelligenz. Wie guckst du auf Heilbronn gerade? Seid ihr da schon Mitglied beim iPi?
Ja, ja, wir sind da drin auch mit Büros und Kollegen, die da regelmäßig hingehen. Wie ich halt darauf hinschaue, also ich war ja früher auch bei der Hohenloher Zeitung und beim Haller Tagblatt und da sind es glaube ich nur 30 Kilometer zwischen Künzelsau und Heilbronn oder lass es 40 sein. Aber in den Köpfen der Menschen, ich glaube schon, der Hohenloher fährt fast schneller gedanklich nach Stuttgart, als dass er nach Heilbronn fährt, weil so ein bisschen vielleicht wie die Rivalität zwischen Künzelsau und Öhringen, zwischen Schwäbisch Hall und Crailsheim und so ist zwischen Hohenlohe und Heilbronn. In Heilbronn, ja, das sind die großen Unternehmen, da ist irgendwie alles anders und wir sitzen hier am Land und ich glaube schon, da muss man noch viel bewegen, um das irgendwie zusammenzubringen. Also wir reden von einem geeinten Europa, aber Hohenlohe und Heilbronn ist noch lange nicht irgendwo, dass die an einem Strang ziehen.
Das habe ich noch nicht gehört. Spannend. Okay, ja, dann müssen wir uns dafür einsetzen.
Warum,
das steht fest.
Warum gibt es denn in Hohenlohe, da gibt es eine das heißt Hohenlohe Plus. Also jeder Landkreis hat einen Wirtschaftsförderer, die Bürgermeister zum Teil auch. Dann gibt es Hohenlohe Plus, dann gibt es die Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken. Und wenn es noch alles da irgendwo gibt, dann gibt es das magische Dreieck, da ist Crailsheim noch dabei. Jeder macht irgendwo was, weil er immer Angst hat, bei der anderen sitzt er am Ende und da will er doch irgendwo das Zentrum sein. Ich finde es ganz, ganz schlimm, weil das bringt uns nicht voran. Wir müssen zusammen irgendwo die Synergien nutzen hier in der Region und dann ist es egal. Und ein tolles Beispiel ist für mich die Innovationsregion Hohenlohe. Mhm. Da sitzen Wettbewerber mit am Tisch, da sitzt EBM Papst, da sitzt Ziel Abeck, wir sitzen zusammen am Tisch und sagen, wir haben eine zusammen das Ziel, wir wollen junge Menschen für Technik begeistern. Da gehen dann Pädagogen in Kindergärten, in Grundschulen. Das bezahlen wir zusammen als Unternehmen. Da ist schon GEMÜ dabei, da sind die anderen Firmen dabei, weil wir sagen, wir haben das gemeinsame Ziel. Und dann ist es egal, ob wir Marktwettbewerber sind. Und die Denke muss sein, auch jetzt hier die Welt, auch was KI betrifft, die Musik soll nicht nur in China und Amerika spielen. Und wir müssen froh darüber sein, dass dann Dieter Schwarz da ist, der hier sagt, ich schiebe hier Geld rein, weil KI ist das ganz Wichtigste. Wobei für mich ist, dass Dieter Schwarz seit Jahren Bildung. Das ist für mich das Wichtigste, weil wir jammern über das Thema Fachkräftemangel. Aber wir verlieren so viele junge Menschen im Kindergarten, in der Grundschule, die am Schluss keinen Schulabschluss haben. Die verlieren wir. Die hätten wir schon im Land. Die haben schon die haben eine Wohnung und die verlieren wir. Und deswegen finde ich es total gut, was der Mann macht und vor allem, dass er sich so im Hintergrund hält. Und auch jetzt, ich arbeite nicht für Dieter Schwarz, deswegen kann ich das jetzt sagen, ohne dass jemand sagt, klar, muss er ja sagen. Also ich bin sehr wohl jemand, der dann, auch wenn er andere Meinung ist, sagt, nö, bin ich nicht. Aber in dem Fall, der macht wirklich ganz, ganz viel richtig.
Was machst du demnächst alles ganz toll richtig? Was hast du vor? Was sind deine Zukunftsprojekte? Einmal bezogen auf deine Arbeit, aber auch privat.
Also es gibt eine Regel, die heißt, man soll nicht über ungelegte Eier reden. Deshalb werde ich den Teufel tun, jetzt irgendwas zu sagen, was mir vielleicht...
Für den journalistischen Anspruch wäre es jetzt schön, wenn ich dir was entlocken kann.
Ja, das ist schön, wenn du mir was rauskitzeln könntest, aber da wird natürlich nichts kommen. Aber du kannst davon ausgehen, dass wir bei Ziel Abeck doch uns noch überlegen, wie wir uns auch noch weiterentwickeln und verbessern können in dem Bereich für den Kleinen, wo ich zuständig bin. Ja, und privat, ich wohne in Hohenlohe, ich bin da glücklich und was soll privat noch kommen oder so? Also da... sehe ich jetzt nicht. Also ich habe meine Marathons schon gelaufen, die man machen musste. Deshalb, ich wüsste es nicht, was so auf der, wie sagt man heute, Bucketlist noch irgendwie steht. Okay. Da gibt es keine so. Ich will Spaß haben, ich will Spaß im Leben haben, ich will Spaß mit der Freizeit haben. Wenn du älter wirst, wird Zeit kostbarer. Und für mich ist ja, habe ich ja gesagt, für mich ist Arbeitszeit keine verschwendete Zeit, sondern ist wertvolle Zeit. Deswegen gehe ich auch gern zur Arbeit, solange die Spaß macht. Und deswegen passt für mich eigentlich alles.
Und aktuell laufen, glaube ich, die Social Media Days, die du gerade bewirbst.
Die Social Media Days finden Ende Juni statt, ja.
Und da wird auch ein AI Communication Award verliehen. Kannst du da vielleicht noch was zu sagen, wo die Idee herkam? Oder?
Der AI Communication Award ist relativ einfach erzählt. Im Herbst 2023 saß ich in Berlin bei einer Preisverleihung und das war jetzt keine Preisverleihung wie, da gibt's ja so Magazine, kaufst du dir irgendein Award oder so. Nein, das war wirklich, du musst dich antreten, musst von der Jury pitchen und dann gab's Gewinner und Verlierer. Und wir haben gewonnen und ich saß dann da und hab gedacht, wir haben uns angestrengt, wir haben gewonnen und trotzdem kostet das Ticket für die Abendveranstaltung 320 Euro. Mäßiges Drei-Gänge-Menü und zwei Bier. Habe ich gedacht, das ist eine Lizenz zum Gelddrucken. Wir wollen keine Lizenz zum Gelddrucken oder irgendwie Leute am Tisch ziehen bei Ziel Abeck, aber ich habe mir überlegt, warum machen wir keinen Award? Und dann war dann so, ist es über die Nacht so geworden. Am nächsten Tag bei der Rückfahrt von Berlin habe ich dann ein paar Leuten telefoniert, habe denen die Idee vorgestellt. Leute nicht aus dem Unternehmen. Und die haben mir gesagt, du, das ist eine coole Idee. Und zwar die Idee war, was nimmt man uns denn ab? Also man nimmt uns ab Kommunikation. Wir machen in einigen Bereichen Dinge anders, wenn wir auf Leute zugehen. Deswegen Communication, da wird niemand sagen, hat Ziel Abeck, also die spinnen ja. Nur da würde man sagen, das passt. Und warum AI? Weil ich denke, das Thema der nächsten Jahre, was uns haben wir ja vorher besprochen, was uns beschäftigen wird, ist die KI. Wir sitzen im Dunstkreis von Heilbronn, sind im IPAL. Und deswegen habe ich gesagt, wenn wir da was mixen und sagen, wir suchen die besten Lösungen in der Kommunikation mit KI. Das liegt ja auf der Hand, oder? Und dann mache ich Öffentlichkeitsarbeit und das zahlt ja irgendwo wieder auf die Marke Ziel Abeck ein. Ziel Abeck macht schon wieder was andere nicht machen. Ziel Abeck macht irgendwas mit KI. Und natürlich, wir kriegen da ganz, ganz coole Projekte vorgestellt. Von uns ist übrigens niemand in der Jury. In der Jury sitzen KI-Professoren vom Steinbeis-Institut, von der Hochschule Heilbronn, von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, von der ETH Zürich, von der TU München und dann auch Marketingleute, unter anderem von der OMR sitzt jemand drin, dann die Kommunikationsdirektorin von der Messe Stuttgart, Marketingpräsidentin, Marketingclub Nürnberg und Stuttgart sitzen da drin. Also eine Jury, eine Fachjury, und wir haben keinen Einfluss auf die Jury. Der Award heißt auch nicht Zielabig-Award, weil wer will den Zielabig-Award haben? Also das muss man so, tut manchmal weh, wenn ich das im Unternehmen auch so sage. Und wir haben den letztes Jahr zum ersten Mal verliehen, oder wir organisieren den, und der wird dieses Jahr zum zweiten Mal. Und dieses Jahr, also wenn dann Bewerbungen jetzt kommen wie von ZF Friedrichshafen, zeigt es ja schon, dass wir irgendwo wahrgenommen werden und dass das schon in die richtige Richtung geht. Und Ausfluss des letztjährigen AI Communication Award war, nach 4 Wochen ruft von einem Jurymitglied, vom Helmut Kretschmer, ruft die Assistentin an und sagt: Herr Grill, es treffen sich die KI-Professoren, die Elite der Welt trifft sich in Europa, in Heilbronn, und die würden gern ein Industrieunternehmen besichtigen. Okay. Und ich habe zuerst gedacht, das ist irgendwie, da will mich einer veralbern. Und dann habe ich gesagt, ernsthaft? Und dann sagt sie ja, und dann hat sie mir eine E-Mail geschickt. Und dann kamen KI-Professoren aus Stanford, aus Oxford, aus Jerusalem, aus Tokio, aus Paris und von der TU München, und die haben Zielabig, haben sich ausgetauscht mit Kollegen bei uns, die sagen, was wir uns gerne wünschen würden, weil das war die Intention. Die KI-Professoren schweben irgendwo da oben theoretisch drüber, und wir als Mittelstand sagen, du kannst KI machen, aber das muss ich in 2 Jahren auszahlen. Und das war natürlich eine coole, auch PR-mäßige Sache. Die KI-Elite trifft sich bei Zielabig. Und deswegen, also es gibt das eine, das andere. Du musst offen sein, musst mit Menschen reden. Und wenn einer mit einer blöden Idee auf mich zukommt, höre ich ihm zu, weil vielleicht ist es ja gut.
Vielen Dank. Ich glaube, ein besseres Schlusswort gibt's nicht als diese geilen PR-Coups, die du machst. Danke dir, Rainer.
Danke fürs Gespräch.